Erstens, größere Ziele setzen. 1966, Arnold Schwarzenegger war gerade 19 Jahre alt, hatte er am Rande des Mr. Universum-Wettbewerbs in London eine Unterhaltung, an die sich Rick Wayne, selbst Bodybuilder und Journalist später, erinnerte. »Glauben Sie, dass ein Mann alles bekommen kann, was er will?«, fragte ihn Schwarzenegger. Die Frage erstaunte Wayne, der ihm antwortete, »Ein Mann muss seine Grenzen kennen.« Schwarzenegger war mit der Antwort nicht einverstanden. »Sie irren sich.« Wayne, der Ältere und Erfahrenere, der viel in der Welt herumgekommen war, war zunehmend irritiert über den vermeintlich arroganten jungen Sportsfreund aus Österreich. »Was soll das heißen? Ich irre mich?« Schwarzeneggers Antwort: »Ein Mann kann alles bekommen, was er will, vorausgesetzt, er ist bereit, den Preis dafür zu zahlen.« Über die Episode berichtet Lawrence Leamer in seiner 2005 erschienenen Biografie »Fantastic – The Life of Arnold Schwarzenegger«. Als Leamer die Biografie schrieb, war Schwarzenegger Gouverneur der 8 größten Volkswirtschaft der Welt, des amerikanischen Bundesstaates Kalifornien. Zuvor hatte er eine Karriere in Hollywood gemacht und war einer der bestbezahlten Filmschauspieler der Welt, der für seine Filme Gagen von 20 Millionen Dollar und mehr einstrich. Durch Immobiliengeschäfte war Schwarzenegger, der mit 21 Jahren in die USA gegangen war, Multimillionär geworden und bis heute hat er mehrere 100 Millionen Dollar verdient. Schwarzenegger führte seinen Erfolg vor allem auf seine Zielstrebigkeit zurück. »Ich habe mir ein Ziel gesetzt, und zwar möglichst deutlich als ein Bild. Daraus habe ich den Hunger, den Antrieb geholt, es in die Wirklichkeit umzusetzen.« Er sagte sich nicht etwa, »Wäre schön, wenn das klappt, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren.« Mit einer solchen Einstellung erreicht man keine großen Ziele. Die meisten Menschen, so Arnold, stellten Bedingungen und sagten sich, »Wäre toll, wenn das passierte.« So komme man jedoch nicht ans Ziel. Das reicht nicht. Man muss sich gefühlsmäßig stark engagieren, so dass man es ganz stark will, den Vorgang zu lieben beginnt und alle Hürden nimmt, um das Ziel zu erreichen. Nicht jeder mag Arnold Schwarzenegger, seine Muskeln, seine Filme oder seine politischen Meinungen. Doch darum geht es hier nicht. Es geht um die Frage, wie ist es möglich, dass der Sohn eines Polizisten aus einer kleinen Stadt in Österreich, der keine leichte Kindheit hatte, in so vielen verschiedenen Bereichen so viel erreicht hat? Im Sport, im Geschäftsleben, im Filmbusiness und in der Politik. Lassen Sie uns einen Moment die erstaunliche Karriere von Schwarzenegger nachvollziehen, weil Sie aus dieser Karriere einige wichtige Einsichten über das Denken und Handeln erfolgreicher Menschen ableiten können und vor allem die Wichtigkeit klarer und großer Zielsetzung verstehen werden. Schon als Teenager träumte er den amerikanischen Traum von der Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär. Meine Freunde träumten von einem Staatsposten, damit sie eine Pension bekämen. Ich war immer beeindruckt von Geschichten über Größe und Macht, so Schwarzenegger. Er kaufte sich jede Illustrierte, las jeden Artikel über die USA. Er redete oft von Amerika, so berichten seine Schulfreunde. Sein Biograf Mark Hoyer schreibt: Er hat seine Karriere dauernd weitergesponnen, vom Bodybuilder zum Filmstar zum Politiker. Es gab stets ein neues Ziel, eine neue Überraschung. Er strebte immer vorwärts. Zurückgegangen ist er nur, um Anlauf zu nehmen für den nächsten Sprung in seiner Karriere. Schwarzenegger selbst beschrieb sein Erfolgsrezept so: »Ich setzte mir ein Ziel, visualisierte es sehr deutlich und entwickelte den Drang, den Hunger, es in die Realität umzusetzen.« Diese Art von Ehrgeiz, die Tatsache, eine Vision vor Augen zu haben, erfüllt einen mit einer besonderen Begeisterung. Durch diese Begeisterung ist es nicht schwierig oder negativ oder hart, Disziplin aufzubringen. Dann, so Schwarzenegger, sei es sogar einfach, Schmerzen zu akzeptieren, die dazugehörten, wenn man Erfolg haben wolle. Mit 30 Jahren erklärte er seine Erfolge so: Am glücklichsten bin ich darüber, dass ich mich voll auf meine Vision konzentrieren kann, wo ich in Zukunft sein will. In meinen Tagträumen sehe ich sie so klar vor mir, dass sie fast schon Wirklichkeit ist. Dann bekomme ich dieses Gefühl der Leichtigkeit und ich muss nicht krampfhaft darauf hinarbeiten, dorthin zu gelangen, weil ich das Gefühl habe, schon dort zu sein, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Als Teenager erklärte Schwarzenegger, er wolle der beste Bodybuilder weltweit werden. Sein Jugendtrainer erinnert sich. Am ersten Tag, an dem Arnold trainierte, sagte er, ich werde Mr. Universe. Er trainierte 6, manchmal 7 Tage die Woche, ungefähr 3 Stunden täglich. Innerhalb von 3-4 Jahren nahm er 20 Kilo reine Muskelmasse zu. Arnold trainierte wie ein Besessener. Manchmal konnte er sich vor lauter Muskelkater nicht einmal mehr die Haare richtig kämmen. Als am Wochenende einmal sein Trainingsraum verschlossen war, schlug er wie ein Einbrecher die Scheibe ein, um an die Geräte zu kommen. Wenn seine Freunde ihn fragten, ob er nachmittags nach der Schule Fußball mit ihnen spielen wollte, lehnte er das mit der Begründung ab, schnelles Rennen würde seine Muskelentwicklung behindern. Er bewunderte Rec Park, damals ein erfolgreicher Bodybuilder, den er später jedoch bei einem Wettkampf bezwingen sollte. Doch als Teenager war Park, der in Filmen die Rolle des Herkules spielte, sein Idol. Wenn er es geschafft hat, konnte ich es auch schaffen. Ich würde Mr. Universum werden. Ich würde ein Filmstar werden. Ich würde reich werden. Ich hatte meine Passion gefunden, ich hatte ein Ziel, erinnerte sich Schwarzenegger später. Damals war Bodybuilding ein Sport, den niemand ernst nahm. Es gab nicht die großen Fitnessstudios, die man heute in jeder Stadt der Welt findet. Es gab staubige Hinterzimmer, in denen zum Teil zweifelhafte Gestalten trainierten, die bei Meisterschaften ihre Körper einölten und bei den meisten Menschen nur Kopfschütteln hervorriefen. Schwarzenegger war es egal, was die anderen dachten. Er hatte sich diese Sportart ausgesucht, in der er alles erreichen wollte. Seine Eltern waren strikt gegen Arnolds Hobby. Seine Mutter fragte, »Warum willst du dir das antun?« Der Vater hielt ihm vor, »Was willst du tun mit all diesen Muskeln, wenn du sie einmal hast?« Arnold war um eine Antwort nicht verlegen. »Ich möchte der bestgebaute Mann auf der Welt sein, und dann möchte ich nach Amerika gehen und in Filmen spielen.« Sein Vater hielt ihn schlicht für verrückt. »Ich glaube, wir gehen besser zum Doktor mit ihm.« Als Schwarzenegger im September 1968 nach Amerika ging, um dort an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen, war er siegessicher, weil er kurz zuvor in London zum zweiten Mal den Mr. Universum-Titel gewonnen hatte. Doch er verlor in Amerika gegen Frank Zane, obwohl Schwarzenegger sehr viel muskulöser war und 27 Kilogramm mehr wog. Zane wies jedoch bessere Proportionen auf und seine Muskeln erschienen definierter. Für Schwarzenegger war die Niederlage schrecklich. Er weinte die ganze Nacht, war verzweifelt. Immer wieder ging ihm durch den Kopf, »Ich bin weit weg von zu Hause, in dieser fremden Stadt, in Amerika, und ich bin ein Verlierer.« So wollte er nicht zurück nach Europa. Er lernte seine Lektionen, verstand die Ursachen für seine Niederlage. Systematisch arbeitete er an seinen Schwächen. Die Wadenmuskulatur war seine besondere Schwäche. Also packte er sich von oben bis unten in einen Trainingsanzug, sodass seine guten Muskelpartien nicht mehr zu sehen waren, und schnitt die Hose in Wadenhöhe ab, sodass alle im Studio seinen schwächsten Muskel sehen konnten. Die Blicke der anderen gaben ihm die Motivation, genau an diesem Muskel zu arbeiten, bis er die Schwäche beseitigt hatte. Später sollte Schwarzenegger alle Titel gewinnen, die man im Bodybuilding gewinnen kann. Er wurde 13-mal Weltmeister und gewann vor allem 8-mal den Mr. Olympia, einen Wettbewerb, an dem nur Weltmeister teilnehmen dürfen und der die höchste Auszeichnung im Bodybuilding ist. Aber Bodybuilding war für ihn dennoch nicht alles. Er wollte auch reich werden. Als er in die USA kam, sprach er kein Englisch. Er nahm Englischunterricht und studierte später Wirtschaft, weil er glaubte, Wirtschaftskenntnisse seien eine gute Basis zum Geldverdienen. Auch das Geldverdienen wird bei ihm zur Besessenheit. Selbst als er noch fast kein Geld hatte, begann er zu sparen, um zu investieren. Schwarzenegger kaufte sanierungsbedürftige Immobilien in Santa Monica, später investierte er in Bürogebäude und Shoppingmalls. Mit 30 Jahren war er Millionär. Die Zeitschrift California Business schrieb 1986: Schwarzenegger hat sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten einen Ruf als scharfsichtiger Unternehmer und als einer der erfolgreichsten Immobilienentwickler Südkaliforniens erworben. Schwarzenegger gab sich damit nicht zufrieden. Er erklärte, er wolle einer der bestbezahlten Filmschauspieler von Hollywood werden. Die Menschen lachten ihn aus. Sie waren der Meinung, es würde allenfalls für die Nebenrolle in einem Muskelfilm reichen, wo er nicht viel sprechen müsste. Die ersten Filme, in denen er spielte, entsprachen auch diesem Vorurteil. »Vergiss es«, bekam Schwarzenegger immer wieder zu hören. »Du hast einen verrückten Körper und einen verrückten Akzent. Du wirst es nie schaffen.« In dieser Branche werde er bestimmt keine Chance haben, denn es sei noch nie einem männlichen Schauspieler aus Europa gelungen, in Hollywood den Durchbruch zu schaffen und schon gar keinem muskelbepackten Bodybuilder. Schwarzenegger nahm Schauspielunterricht, aber zunächst war es für ihn nicht einfach. Der Schauspiellehrer, der in seinem Gesicht lesen konnte, wie es in ihm aussah, forderte ihn vor der Klasse auf: »Steh auf, Arnold!« Schwarzenegger stand langsam auf. »Du bist offensichtlich verärgert. Was ist los?« fragte ihn der Lehrer. »Ich bin stocksauer. Es ist alles ein verdammter Mist. Man mag meinen Namen nicht, man mag meinen Akzent nicht, man mag meinen Körper nicht. Aber scheiß drauf, ich werde ein Superstar.« Später erklärte er: »Ich weiß, wie man zum Star wird. Vielleicht habe ich kein Talent zum Schauspieler, aber ich werde ein Star sein.« Sein Erfolgsrezept fasste er mit den Worten zusammen: »Du musst positiv denken und dich selbst darauf programmieren, ein Gewinner zu sein. Ich bin einfach nicht darauf programmiert, negative Gedanken zu haben.« Erfolgreiche Menschen haben die Fähigkeit, Risiken einzugehen und schwierige Entscheidungen zu treffen, ganz egal, was alle anderen dazu sagen. Zunächst spielte er in Actionfilmen wie Conan oder Terminator, die zwar viel Geld einspielten, aber in denen er immer noch vor allem der Muskelmann blieb. Schwarzenegger wollte aber ein richtiger, anerkannter Schauspieler werden, der nicht nur viele Millionen Gage verdiente, sondern auch ernst genommen und nicht auf die Rolle als Muskelmann reduziert würde. 1988 gelang ihm der Durchbruch mit der Komödie »Zwillinge«, die ein Überraschungserfolg wurde und ihn zum Superstar machte. In den USA und Kanada spielte der Film 112 Millionen Dollar ein und noch einmal 105 Millionen Dollar im Ausland. Schwarzenegger verdiente mit dem Film weit mehr als 20 Millionen Dollar. Sein Biograf Mark Hoyer resümiert: »Schwarzenegger gewinnt durch die Distanz zu seinen bisherigen, eher eindimensionalen Rollen. Man kann ihn nun auch lustig und sympathisch finden. Er hat sich von der Maschine zum Menschen gewandelt.« Schwarzenegger war damit, politisch gesprochen, mehrheitsfähig geworden. Nachdem er im Film alles erreicht hatte, was er erreichen wollte, suchte er nach einem neuen Ziel, das ihn inspirieren konnte. Schon früh hatte Schwarzenegger mit dem Gedanken gespielt, vielleicht in die Politik zu gehen. Im Jahre 1977 sagte er in einem Interview mit der Illustrierten Stern: »Wenn man auch im Film der Beste ist, was kann noch interessant sein? Vielleicht Macht. Dann wechselt man in die Politik über und wird Gouverneur oder Präsident oder sowas.« Doch seine Popularität im Bodybuilding und im Film war keineswegs nur eine Chance, sondern auch eine Hypothek. Er hatte immer wieder mit Macho-Sprüchen provoziert und Frauen beschuldigten ihn, er habe sie sexuell belästigt. Alle großen Zeitungen in den USA berichteten darüber, als er im August 2003 ankündigte, sich für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien zu bewerben. Hinzu kam, dass man ihn beschuldigte, er sei in seiner Jugend ein Nazi gewesen und bewundere Hitler. Äußerungen, die er in seiner Jugend getan hatte, wurden aus dem Zusammenhang gerissen – und die New York Times berichtete über Aussagen, nach denen Schwarzenegger angeblich ein großer Hitler-Verehrer sei. Die linken Medien wandten sich gegen den Republikaner Schwarzenegger. Er gewann jedoch trotz dieser Anfeindungen die Wahlen und wurde mit 48,6% der Stimmen gewählt. Die Mitbewerber unterlagen mit nur 31,5% bzw. 13,5%. Schwarzenegger übernahm eine extrem schwierige Aufgabe, denn Kalifornien war und ist bis heute extrem hoch verschuldet. Reformen, die zu einer Sanierung des Haushaltes hätten führen können, wurden durch zahlreiche Interessengruppen und die Gewerkschaften blockiert. Schwarzenegger legte sich mit diesen Interessengruppen, besonders mit den Gewerkschaften, an. Nach ersten Erfolgen drang er aber nicht durch. Im November 2005 scheitert er mit einer Volksabstimmung. Seine Haushaltsreform wird mit 38-62% abgelehnt. Der Vorschlag, die Verbeamtung von Lehrern zu erschweren, geht mit 45-55% unter. Es sah aus, als sei er als Politiker gescheitert, und es schien völlig aussichtslos, dass er noch einmal wiedergewählt würde. Schwarzenegger lernte jedoch auch in dieser Situation extrem schnell, gab sich pragmatisch und entdeckte das Thema Umwelt und Ökologie, mit dem er auch Anhänger im demokratischen Lager gewinnen konnte. Dabei half seine Frau Mariah, eine wichtige Persönlichkeit aus dem Kennedy-Clan, die er bereits 1986 geheiratet hatte, von der er jedoch seit 2011 getrennt lebt. Selbst für Schwarzenegger war es nicht möglich, in Kalifornien den völlig maroden Haushalt zu sanieren. Sein Freund Warren Buffett erklärte das Dilemma so: Er hat nicht viel Spielraum. In Washington können sie Geld drucken, in Kalifornien nicht. Und dann kommt ein Haushaltsgesetz hinzu, das eine Zweidrittelmehrheit verlangt. Da hat er es dann also mit Leuten zu tun, die komplett gegen Steuern sind, mit Leuten, die gegen neue Steuern sind und mit Leuten, die gegen Sparen sind. Da eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, ist extrem schwierig. Schwarzenegger übergab Anfang 2011 das Amt nach zwei Amtszeiten, mehr sind nicht möglich, an seinen demokratischen Nachfolger. Heute setzt sich Schwarzenegger weltweit für den Umweltschutz ein. Zudem hat er seit seinem Ausscheiden aus der Politik wieder in 6 Filmen die Hauptrolle gespielt. Eine ehemalige Freundin von Schwarzenegger berichtete, wie er seine Ziele erreichte. Er schreibt sich zu Beginn eines jeden Jahres 5 neue Ziele auf. Und dann arbeitet er mit einer enormen Konsequenz daran, diese Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Schwarzenegger, so schreibt sein Biograf Nigel Andrews, hasste die Idee eines normalen Lebens. Der Sinn des Lebens, so Schwarzenegger, ist nicht einfach zu existieren, zu überleben, sondern sich voranzubewegen, aufzusteigen, zu leisten, zu erobern. Wie groß die Ergebnisse sind, die Sie erzielen, hängt vor allem davon ab, wie groß die Ziele sind, die Sie sich setzen. Die Karriere Arnold Schwarzeneggers ist dafür ein gutes Beispiel, aber auch in der Geschichte der größten internationalen Konzerne lassen sich viele Beispiele dafür finden. In der Geschichte dieser Unternehmen kann man häufig beobachten, dass der Gründer und Erfinder eines Unternehmens nicht zugleich auch derjenige ist, der verantwortlich für den Erfolg und die Expansion des Unternehmens war. Häufiger war es vielmehr so, dass jemand, der in größeren Dimensionen als die Erfinder und Gründer eines Unternehmens dachte, der eigentliche Motor und Vater für dessen erstaunlichen Erfolg wurde. Wir werden dies im 3. Kapitel am Beispiel der Starbucks-Kette sehen, deren Gründer damit zufrieden waren, 5 Geschäfte in Seattle zu besitzen. Sie dachten nicht so groß wie ein gewisser Howard Schultz, der besser als die Erfinder von Starbucks das Potenzial dieses Unternehmens erkannte und der vor allem in der Lage war, sich dieses Unternehmen sehr viel größer vorzustellen, nämlich als landesweite Kette. Deshalb gilt er zu Recht als Erfinder von Starbucks und nicht diejenigen, die ursprünglich ein Kaffeegeschäft unter diesem Namen gegründet hatten. Ganz genauso verhielt es sich bei McDonald's. Die Gründer des Unternehmens McDonald's waren zwei Brüder, die eine Reihe von bahnbrechenden Innovationen im Fastfood-Geschäft gemacht und 1948 ein mustergültiges, hervorragend florierendes Restaurant in San Bernardino eröffnet hatten. Aber als eigentlicher Gründervater von McDonald's gilt heute zu Recht Ray Kroc, der das Potenzial dieses neuen Restauranttypus sehr viel besser erkannte als seine Gründer und der bereit war, das zu tun, was notwendig war, um aus der neuen Idee ein kraftvoll expandierendes Unternehmen zu machen. Doch erzählen wir die Geschichte von McDonald's der Reihe nach. Die Gebrüder McDonald eröffneten 1937 ein winziges Drive-In im Osten von Pasadena und wenige Jahre später dann ein wesentlich größeres Drive-In in San Bernardino. Das Restaurant, das wie ein Achteck gebaut war, lief so gut, dass die beiden Brüder bald zu den oberen 10.000 in San Bernardino gehörten. Sie zogen in eines der schönsten Häuser der Stadt ein, eine Villa mit 25 Zimmern, und waren sehr stolz, dass sie als erste in der Stadt den neuesten Cadillac fuhren. Schon 1948 hatten sie mehr Reichtum angesammelt, als sie erwartet hatten. Doch bald darauf bekam ihr Restaurant Probleme, so wie viele andere Drive-ins auch. Der Kundenstamm setzte sich überwiegend aus Teenagern zusammen, der Verbrauch an Geschirr und Bestecken war ebenso hoch wie die Fluktuationsrate unter den Angestellten. Den sehr sparsamen Brüdern war es zuwider, die hohen Rechnungen für das gestohlene oder zerbrochene Geschirr und Besteck zu zahlen. Und sie wollten vor allem ein anderes Publikum anziehen. Bis dahin waren die Drive-Ins Treffpunkt der Teenager-Szene gewesen und hatten ein sehr schlechtes Image. Sie schlossen ihr Restaurant für 3 Monate, konzipierten es völlig um und schufen dabei den Prototyp für die McDonald's-Restaurants, wie wir sie heute überall auf der Welt kennen. Die Küche wurde konsequent auf Massenproduktion und sehr kurze Zubereitungszeiten umgestellt. Die Brüder griffen jede technische Verbesserung und Neuerung auf, die den Arbeitsprozess verkürzen konnte. Nicht mehr Köche und ihre individuelle Kochkunst sollten über die Qualität der angebotenen Produkte entscheiden. Vielmehr erfanden sie einen ganz neuen Zubereitungsprozess für eine kleine und streng limitierte Auswahl an Produkten. Ähnlich wie Henry Ford, der seinerzeit mit einer strikten Arbeitsteilung die Automobilproduktion revolutionierte, zerlegten sie den Zubereitungsprozess für ihre Speisen in eine Reihe sehr einfacher Routineaufgaben, die auch von Mitarbeitern ausgeführt werden konnten, die noch nie in ihrem Leben in einer Küche gearbeitet hatten. Dafür mussten sie eigens eine Reihe ganz neuer Küchengeräte herstellen lassen. Um die Kunden innerhalb von 30 Sekunden oder noch schneller bedienen zu können, begannen sie die Speisen nicht mehr, wie bis dahin üblich, erst nach der Bestellung zuzubereiten und abzupacken, sondern bereits zuvor. Mit der Selbstbedienung, dem Pappgeschirr, dem blitzschnellen Service und der Fließbandproduktion der Speisen war ein neuer Restauranttyp entstanden, wie es ihn bis dahin nicht gegeben hatte. Das Restaurant zog jetzt auch andere Kunden an als bisher. Statt Teenager besuchten nun vor allem Familien mit Kindern das Restaurant von McDonald's. Doch die Umstellung von dem Teenager auf das Familienrestaurant gelang nicht von heute auf morgen. Zunächst schien es so, als gehe das neue Konzept nicht auf. 6 lange Monate mussten die Brüder warten, bis die alten Umsätze, wie sie vor der Neukonzeption erzielt worden waren, wieder erwirtschaftet wurden. Doch die Brüder waren beharrlich, und dies sollte sich auszahlen. Der Umsatz stieg im Jahr 1951 auf $277.000. Das waren etwa 40% mehr als vor der Neueröffnung. Mitte der 50er Jahre schnellte der Jahresumsatz durch die zunehmende Automation auf $300.000 hoch. Die Brüder konnten einen Reingewinn von $100.000 in die Tasche stecken, damals eine enorme Summe. Der Erfolg des Restaurants sprach sich in Windeseile herum. Aus dem ganzen Land kamen neugierige Restaurantbesitzer oder solche, die es werden sollten. Sie wollten erkunden, warum das Restaurant so toll funktionierte. Die beiden Brüder waren so stolz auf ihren Erfolg, dass sie die Besucher bereitwillig in ihrem Restaurant herumführten und ihnen geduldig und detailliert ihr innovatives Konzept erklärten. Sie fanden es lustig, dass die Besucher sich Skizzen vom Aufbau des Restaurants machten und jedes Detail über den Ablauf wissen wollten. Auf diese Weise zogen sie natürlich eine Vielzahl von Nachahmern an, die ihr Konzept oft mehr schlecht als recht kopierten. Sie begannen vereinzelt Lizenzen zu verkaufen und schließlich operierte etwa ein Dutzend Restaurants unter dem Namen McDonald's. Die finanzstarke Carnation Corporation bot ihnen an, das System landesweit in einem Franchise-System zu vermarkten, doch die Brüder lehnten ab. »Wir werden Tag und Nacht auf der Landstraße und in Hotels sein und nach geeigneten Standorten und Geschäftsführern hinterherjagen. Wir hängen uns nur einen Klotz ans Bein, darauf werden wir uns nicht einlassen.« John F. Love, der auf über 630 Seiten in einem beeindruckenden Buch »Die McDonald's-Story« aufgeschrieben hat, resümiert, die Brüder hätten damit nur bewiesen, dass ihr einziges Problem darin bestand, dass sie nicht über die Grenzen von San Bernardino hinaussahen und mit dem Status quo zufrieden waren. »Wir hatten mehr Geld, als wir ausgeben konnten«, meinten die McDonald's, »und keine Lust, noch mehr zu arbeiten. Unsere Freizeit war uns wichtiger. Wir hatten uns immer gewünscht, einmal finanziell unabhängig zu sein, und dieses Ziel hatten wir erreicht.« Wenn sie noch mehr Geld verdienten, so ihr Argument, müssten sie sich nur den Kopf über die nächste Einkommensteuererklärung zerbrechen. Mit einer derartigen Bescheidenheit und Genügsamkeit baut man natürlich kein Wirtschaftsimperium auf. Der Verdienst, ein solches Imperium aufgebaut zu haben, gebührt denn auch nicht den McDonald-Brüdern, sondern Jay Kroc, der heute als der Gründer dieses Imperiums gilt und der bis heute in dem Unternehmen verehrt wird. Kroc, damals ein Vertreter für Milchmixgeräte, hatte unter schwindenden Umsätzen zu leiden und war deshalb neugierig, warum es einen Abnehmer gab, der mehr Milchmixgeräte bestellte als alle anderen, die McDonald-Brüder. Das ist übrigens eine von vielen interessanten Parallelen in der Geschichte von McDonald's und Starbucks. Auch Starbucks wurde von einem Verkäufer von Kaffeemaschinen, Howard Schultz, entdeckt, der sich wunderte, warum ein kleiner Einzelhändler in Seattle ungewöhnlich große Mengen einer bestimmten Art von Kaffeemaschinen bestellte. Er ging der Sache nach und entdeckte auf diese Weise das Unternehmen Starbucks, das er später zur weltweit führenden Kaffeehauskette machen sollte. Doch diese Geschichte werden wir später erzählen. Zurück zu Jay Kroc. In San Bernardino angekommen, war er, wie viele andere Besucher auch, sofort von dem neuen Restauranttyp begeistert. Viel deutlicher als die McDonald's selbst erkannte er das ungeheure Wachstumspotenzial, das dieses neue Fastfood-Format barg. Als Vertreter für Produkte im Bereich des Restaurantwesens war er überall herumgekommen und hatte ein ausgezeichnetes Gespür für Markttrends und die sich wandelnden Kundenbedürfnisse bekommen. Kroc, so schreibt John F. Love, erkannte auf Anhieb das ungeheure Potenzial, das McDonald's in Bezug auf eine landesweite Expansion bot. Im Gegensatz zu den mehr bodenständigen Brüdern war er an ausgedehnte Reisen gewöhnt und sah hunderte von großen und kleinen Märkten, in denen er sich gute Absatzchancen ausrechnete. Er kannte die Branche und wusste, dass McDonald's ein ernstzunehmender Konkurrent werden konnte. Einige Tage später griff Kroc zum Telefonhörer und fragte Dick McDonald, ob er in der Zwischenzeit einen Agenten für sein Franchise-System gefunden habe. »Bis jetzt noch nicht«, antwortete McDonald. »Wie wär's denn mit mir?«, fragte Kroc. Gleich am nächsten Tag fuhr Kroc nach San Bernardino und handelte mit den beiden Brüdern einen Vertrag aus, der ihm das Exklusivrecht sicherte, Franchise-Nehmer in ganz Amerika zu verpflichten. Der Vertrag sah vor, dass Kroc für die Expansion der Kette zuständig war, während die Brüder die Kontrolle über die Produktion behielten und an den Gewinnen beteiligt waren. Anfang der 60er Jahre verkauften die beiden Brüder die Rechte an der Marke McDonald's für 2,7 Millionen Dollar an Kroc. Das Geld dafür hatte Kroc bei Investoren eingeworben. Kroc schuf ein ausgeklügeltes System der Mitbestimmungsrechte der Franchise-Nehmer bei strategisch bedeutenden Entscheidungen, vor allem bei geplanten Aktionen auf Restaurantebene. Sein Franchise-System unterschied sich deutlich von den bisherigen Gepflogenheiten in dieser Branche. Bisher waren Franchise-Geber meist auf den raschen Profit aus und verlangten entweder horrende Lizenzgebühren oder verkauften den Franchise-Nehmern überteuerte Geräte und Produkte. Kroc dagegen dachte langfristiger, weil er sich ein größeres Ziel gesetzt hatte. Er tat alles, um den Erfolg der Franchise-Nehmer zu sichern. Er sah sie als seine Kunden, und nur wenn er diesen zum Erfolg verhalf, dann würde auch McDonald's insgesamt Erfolg haben. Kroc verlangte größere Weisungs- und Kontrollbefugnisse als andere Lizenzgeber, weil er erkannte, wie rasch eine Marke zerstört werden kann, wenn man in den Geschäften sehr unterschiedliche Qualitätsstandards duldete. Franchise-Nehmer, die es mit der Sauberkeit und Hygiene in den Restaurants nicht so ernst nahmen oder die auf eigene Faust das bewährte System verschlimmbessern wollten, konnten dem Ruf der ganzen Marke erheblichen Schaden zufügen. Kroc war ein genialer Verkäufer und es gelang ihm, mehr und mehr Menschen von seinem Konzept zu überzeugen. Er gewann die Franchise-Nehmer übrigens vor allem deshalb, weil er es ganz offensichtlich mit der Wahrheit sehr genau nahm und nicht wie damals üblich unhaltbare Versprechungen machte. Er versorgte sie mit sachlichen und präzisen Informationen. Wenn man etwas verkauft, was so wenig greifbar ist, wird man leicht zum Betrüger gestempelt. Aber wenn der andere merkt, dass man ehrlich ist, sieht die Sache ganz anders aus, so Kroc. Heute betreibt McDonald's mehr als 37.000 Restaurants in über 120 Ländern. Im Jahr 2017 wurde ein weltweiter Umsatz von fast 23 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Den riesigen weltweiten Erfolg, den das Unternehmen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten haben würde, sah Kroc sicherlich nicht voraus. Aber was ihn von den McDonald-Brüdern unterschied, die ja die eigentlichen Erfinder waren, war die Tatsache, dass er sich größere Ziele setzte und ehrgeiziger war. Die Größe der Ziele, die sich ein Mensch setzt, bestimmt auch sein Handeln. Das galt gleichermaßen für die vergleichsweise genügsamen McDonald-Brüder wie auch für Jay Kroc. Der eigentliche Zauber, schreibt Love in seiner McDonald-Story, bestand in seinem unerschütterlichen Glauben an die Zukunft des Fast-Food-Geschäftes, das er am Rande der Mojave-Wüste entdeckt hatte. Was Kroc mehr als alles andere motivierte, war die feste Überzeugung, dass er schließlich doch noch die Idee gefunden hatte, mit der sich das Unternehmen größeren Stils aufbauen ließ, von dem er seit Ende der 30er Jahre geträumt hatte. Mit 52 suchte er immer noch nach der Zauberformel, die es ihm ermöglichte, mit Hilfe seiner in 3 Jahrzehnten gewonnenen Verkaufserfahrungen das Tor zum großen Erfolg zu öffnen. Ja, wenige Monate bevor Kroc das McDonald's-System gründete, war er schon 52 Jahre alt geworden. Ein Alter, in dem der eine oder andere schon beginnt, an den Ruhestand zu denken oder sich zumindest damit herausredet, es sei jetzt doch zu spät oder er sei zu alt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Kroc wusste, dass er 70 Stunden die Woche oder mehr würde arbeiten müssen, aber ihm machte das, was er tat, Freude. Ihm ging es nicht um schnellen Reichtum. Zunächst musste er von seinen Ersparnissen oder von den Einkünften aus seinem Mixerverkauf leben. Erst 1961, 7 Jahre nachdem er den Vertrag mit den Brüdern McDonald unterschrieben hatte, kassierte er den ersten Dollar aus dem McDonald's-Gehalt. Sie werden in Kapitel 10 dieses Buches erfahren, wie es Jay Kroc gelang, das McDonald's-System zu einem so einzigartigen Erfolg zu führen. Ein Ziel, von dem wohl jeder gesagt hätte, es sei völlig unrealistisch, setzte sich im Jahr 1984 der 18-jährige Student Michael Dell. Er gründete damals seine Firma PC's Limited. Das Unternehmen heißt heute Dell, mit nur 1.000 Dollar und verkündete, er wolle den Wettbewerb mit dem 1924 gegründeten Computerriesen IBM aufnehmen und Marktführer für Computer in den Vereinigten Staaten werden. Im April 2001 war Dell Computer-Weltmarktführer als Hersteller von PCs geworden und erreichte einen Marktanteil von 12,8% vor Compaq mit 12,1%. IBM war übrigens auf Platz 4 zurückgefallen und hatte nur noch einen Marktanteil von 6,2%. Dell betonte immer wieder, wie wichtig es sei, sich sehr große Ziele zu setzen. Steck dir hohe Ziele und verwirkliche deine Träume und tu es mit Integrität, Charakterstärke und Hingabe. Und du wirst an jedem Tag gewinnen, an dem du deinen Träumen näher kommst. Schon als Schüler war Dell anders als alle anderen. Er sammelte Briefmarken, so wie andere Schüler auch, aber er machte gleich ein Geschäft daraus, indem er einen Katalog für Briefmarkenauktionen herausbrachte. Schon mit 12 Jahren verdiente er sich auf diese Art $2000 extra und wenige Jahre später verdiente er bereits $18.000, weil er eine neue Idee hatte, wie er zielgerichteter Zeitungsabonnements verkaufen konnte. Mit 15 Jahren begann Dell, sich für Computer zu interessieren. Als er seinen ersten eigenen Computer, den damals populären Apple II, kaufte, staunten seine Eltern nicht schlecht, als sie sahen, dass er den Computer komplett in hunderte Einzelteile zerlegte. Er meinte, dann könne er besser verstehen, wie der PC funktionierte. Er experimentierte mit dem Computer und fand heraus, wie er ihn aufrüsten und verbessern konnte, und begann auch, das für seine Freunde und Nachbarn zu tun. Zwar schrieb er sich 1983 auf der Universität von Texas ein, weil seine Eltern es so wollten, aber er kümmerte sich kaum um das Studium, sondern verbrachte seine Zeit damit, IBM-Computer aufzurüsten und teurer weiterzuverkaufen. Schon als Student im ersten Semester verdiente er $50.000 bis $80.000 im Monat, sehr viel mehr als seine Professoren. Schließlich fing er an, seinen eigenen Computer zu bauen, den er Turbo-PC nannte. Anders als andere Computerhersteller, die ihre Produkte über Händler verkauften, vermarktete er seine PCs direkt über das Telefon, um die hohen Gebühren der Händler einzusparen. Dadurch konnte er seinen Turbo-PC 40% billiger anbieten als IBM. Das Geschäft war sofort ein Erfolg. Alle paar Monate musste er neue Geschäftsräume anmieten und neue Mitarbeiter einstellen, um die große Nachfrage zu befriedigen. Er war der Meinung, dass die Zwischenhändler für den Endkunden, der einen Computer kaufte, keinen Mehrwert brächten. Sie kosteten nur viel Geld, konnten den Kunden aber nicht beraten, weil sie selbst oft viel zu wenig von Computern verstanden. Eine direkte Beratung über das Telefon, ausgeführt von kompetenten Computerexperten, sei für den Kunden viel nützlicher. Um die Hürden zu überwinden, die es bei manchen Kunden gab, einen PC direkt über das Telefon zu bestellen, bot er an, binnen 30 Tagen den ausgelieferten Computer wieder zurückzunehmen, wenn der Kunde nicht zufrieden war. Zudem gab er eine einjährige Garantie und installierte eine 24-Stunden-Hotline, um alle Fragen der Käufer beantworten zu können und bei Problemen zu helfen. Seine Jugend und Unerfahrenheit waren aus Dells Sicht keineswegs ein Nachteil, sondern in vieler Hinsicht sogar ein Vorteil. Es gab eine Menge Dinge, die ich nicht wusste, aber das erwies sich als Stärke. Es kann äußerst hilfreich sein, wenn man nicht durch konventionelles Wissen behindert wird, so Dell. Für die Dinge im Geschäftsleben, die er nicht wusste oder nicht konnte, heuerte er erfahrene Manager von anderen großen Firmen an. Dell verkaufte nicht nur direkt an Endkunden, sondern entdeckte schon bald das Firmenkundengeschäft. Große Unternehmen wie Boeing, Arthur Andersen oder Dow Chemical schätzten die günstigen Preise und den guten Kundenservice ebenso wie die privaten Kunden. Dell entwickelte sich in wenigen Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der amerikanischen Geschichte, schneller als beispielsweise die berühmten Unternehmen Walmart, Microsoft oder General Electric. In den ersten Jahren betrugen die Wachstumsraten schier unglaubliche 250% im Jahr. Im Juni 1988, 4 Jahre nach Gründung des Unternehmens in einer Studentenbude, ging Dell an die Börse und sammelte dabei $30 Millionen für die weitere Expansion ein. Dell selbst besaß jetzt noch 35% der Aktien. Doch dann kamen auf einmal Probleme auf Dell zu, Probleme, mit denen der Firmengründer nicht gerechnet hätte. Er hatte einen riesigen Vorrat von 256 Kilobyte Chips gekauft, nur um kurz danach mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass ein sehr viel leistungsfähigerer Chip mit einem Megabyte erfunden worden war. Die 256 Kilobyte Chips waren fast wertlos und Dell machte dadurch einen großen Verlust. Hinzu kam, dass er eine neue Produktfamilie an den Markt gebracht hatte, die sich als kompletter Flop herausstellte. Zudem gelang es Dell zunächst nicht, in dem rasch wachsenden Marktsegment für Laptops Fuß zu fassen. Das eigene Produkt erwies sich als nicht wettbewerbsfähig. Durch Zufall entdeckte er jedoch, dass Sony seine Geräte mit neuen, extrem leistungsfähigen Lithium-Batterien ausstattete, die er auch in seine Laptops implementierte. Damit hatte er einen großen Wettbewerbsvorteil, denn die meisten Laptop-Besitzer benutzten ihre Computer unterwegs und die neuen Batterien hielten sehr viel länger als die bisherigen. Dell erkannte zudem rasch die Chancen, die sich mit dem Siegeszug des Internets für sein Geschäftsmodell des Direktverkaufs ergaben. Wenn man ein T-Shirt online bestellen konnte, konnte man alles online bestellen, auch einen Computer. Und das Beste daran war, dass man dafür einen Computer brauchte. Ich hätte mir für die Ausweitung unseres Geschäfts nichts Wirkungsvolleres vorstellen können. Durch die Möglichkeit, Computer nicht nur wie bisher über das Telefon, sondern auch über das Internet zu verkaufen, wuchs Dell immer schneller. Bereits 1996 wurden für 1 Milliarde Dollar Computer verkauft, und zwar weltweit in mehr als 170 Länder. Ein Jahr darauf war Dells Anteil an dem Unternehmen, der jetzt 16% betrug, bereits mehr als 4,3 Milliarden Dollar wert, und Dell war einer der reichsten Männer der Vereinigten Staaten. Doch auch Dell blieb nicht von Krisen verschont. 1996 musste eine große Rückrufaktion gestartet werden, weil in Laptops von Dell durch die Batterien Brände ausgelöst worden waren. Der Imageschaden für das Unternehmen war beträchtlich. Hinzu kam, dass die amerikanische Börsenaufsicht SEC 2006 mit Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Bilanzmanipulationen begann. Dell, der 2004 eigentlich als CEO zurückgetreten und in den Aufsichtsrat gewechselt war, übernahm in dieser schwierigen Situation im Jahr 2007 wieder selbst die Führung. Und 2013 kaufte er schließlich für etwa 25 Milliarden Dollar mithilfe des Private Equity Unternehmens Silver Lake Partners sein Unternehmen zurück. Heute ist Dell der drittgrößte Computerhersteller der Welt und Michael Dell ist mit einem Vermögen von fast 28 Milliarden Dollar auch einer der reichsten Menschen der Welt. Eine der wichtigsten Lehren, die Dell aus seiner Erfolgsgeschichte zog, war es, die negativen Kommentare anderer möglichst zu ignorieren. Glaub an das, was du tust. Wenn du eine wirklich zündende Idee hast, musst du die Leute, die dir erzählen wollen, dass das nicht funktionieren wird, einfach ignorieren, so Dell. Wer hätte einem 18-Jährigen, der erklärte, er wolle den Computergiganten IBM ausstechen, ernst genommen? Jeder hatte ihm erklärt, ein solches Ziel sei völlig weltfremd und er solle lieber kleinere Brötchen backen. Seine Eltern waren unglücklich, weil er die Universität verließ, denn sie hatten davon geträumt, dass er es seinem Vater gleich tun und Medizin studieren würde. Statt vernünftig zu sein und seinem Studium ordentlich nachzugehen, beschäftigte sich ihr Sohn mit Computern, so die Sichtweise seiner Eltern. Auch seine Idee, Computer unter Umgehung des etablierten Handels direkt zu verkaufen, stieß zunächst auf große Skepsis. Würden die Menschen wirklich bereit sein, massenhaft am Telefon hochwertige Geräte zu bestellen? So wie Arnold Schwarzenegger oder Ray Kroc setzte sich Dell sehr viel größere und herausforderndere Ziele als andere Menschen. Der Erfolg, den er hatte, gab ihm schließlich recht. Es ist unwahrscheinlich, dass er den gleichen Erfolg gehabt hätte, wenn er sich weniger ehrgeizige Ziele gesetzt hätte. Was heißt das für Sie? Haben Sie bisher in Ihrem Leben Ihre Ziele dem scheinbar möglichen, erreichbaren und realistischen angepasst? Haben Sie sich entmutigen lassen, wenn Ihnen andere sagten, Sie sollten lieber auf dem Boden bleiben, denn der Spatz in der Hand sei doch besser als die Taube auf dem Dach? Hat man Ihnen vielleicht schon als Kind gesagt, Träume sind Schäume? Dann sollten Sie umdenken, sich neu programmieren. Wagen Sie es, so wie Schwarzenegger oder Dell, von großen Zielen zu träumen. Sie werden in diesem Buch erfahren, wie Sie solche großen Ziele verwirklichen können. Aber der erste Schritt besteht eben darin, dass Sie den Mut haben zu träumen und sich nicht von vornherein selbst zu begrenzen, indem Sie nur die offensichtlich realistischen Ziele anstreben oder sich von anderen beirren zu lassen, die über Ihre scheinbar unvernünftigen und unrealistischen Ziele lachen. Wollen Sie große Ziele erreichen, müssen Sie jedoch andere Menschen für sich gewinnen. Alleine können Sie kein Ziel erreichen. Um andere Menschen für sich zu gewinnen, müssen Sie vor allem eines gewinnen, deren Vertrauen.